Lieber Lee, wir haben über das Thema Tierliebe gesprochen in dieser Folge.
Yes, eine bittersweete Folge, also
Ja.
bitter und süß. Also zum einen natürlich geht es um die Liebe und ich glaube, wir enden auch versöhnlich so allgemein
In
mit
der Verbindung,
der
ja.
Verbindung und der Liebe. Aber natürlich ist die Tierliebe im aktuellen Stand der Welt auch eine, die potenziell zu Liebeskummer führt, oder zu, also nicht die Liebeskummer in dem romantischen Sinne, sondern eher den Kummer
Ja.
über den aktuellen Zustand, wie wir mit Tieren umgehen. Es geht um Speziesismus, um Veganismus, aber es ist, glaube ich, auch eine Folge, die man sich gut anhören kann, wenn du damit gar nichts zu tun hast und vielleicht einfach ein paar Perspektiven von uns hören willst. Ja, wir fressen dich nicht auf.
Nein, das tun wir tatsächlich nicht. Und ja, ich glaube, ein milder und versöhnlicher Ton schwingt in allem mit, was wir da gesagt haben. Euch gegenüber, uns selbst gegenüber, allen gegenüber.
Allen Tieren, menschlich wie nicht menschlich. Yes.
Yes.
Packe all meine Liebe für die Tiere da draußen in diesen Song. This is for all those birds and cats and cows and pigs.
Wunderschön und auch ein Hauch von Melancholie oder Traurigkeit, Wehmut. Und wahrscheinlich passt es hervorragend zu unserem Thema heute Abend.
Ja, das glaube ich auch. Kann ich mir
Ja.
auch vorstellen, dass es bittersweet sein kann, worüber wir sprechen. Und wird vielleicht. Mal gucken. Du hattest überlegt, das Thema auch vielleicht Ich weiß nicht, ob man das schon. Wollen wir das spoilern oder später? Naja, vielleicht geht es ja auch ein bisschen ums Thema, was für Konsequenzen kann denn aus Tierliebe oder können aus der Tierliebe denn eventuell entstehen. Das könnte ja auch eventuell eine gewisse, also aus einer Tierliebe könnte ja der Verzicht auf tierische Produkte eventuell münden oder daraus entstehen. Also eine vegetarische, vegane Ernährungsweise ist ja vielleicht ein Schritt. Mal gucken, ob wir da landen gedanklich. Das würde ich jetzt nicht ausschließen, dass wir nicht in die Richtung schon, mal gehen. Also HörerInnen dieses Podcasts werden da schon eine gewisse Vermutung haben. Aber auch selbst, wenn ihr nicht, ihr noch nie darüber nachgedacht habt, eure Ernährung anzupassen, seid ihr trotzdem herzlich eingeladen, hier zuzuhören und nicht als Menschen von mir per se verdammt. Aber gerade dann ist es vielleicht spannend, unsere Gedanken zu lauschen und unsere Perspektiven zu hören, die hoffentlich dann nicht zu dogmatisch oder zu ausgrenzend für die menschlichen Tiere, die es so gibt, da draußen sind am Ende.
Und exakt, das waren meine Gedanken vorher auch. Ich habe schon ganz schön Respekt vor dem Thema und auch leicht erhöhten Puls, weil bei mir, was dieses Thema Tiere angeht, auch so wahnsinnig viel Emotion mitschwingt und ich manchmal auch Dinge sage, die ich anschließend, wenn ich dann wieder mich ein bisschen beruhigt habe, denke, das hättest du jetzt auch aber ein bisschen diplomatischer formulieren können oder ein bisschen sanfter oder ein bisschen weniger ausschließend und mehr verzeihend. Und da darf ich mich immer wieder erinnern, wie ich gedacht und gefühlt und gehandelt habe vor noch wenigen Jahren, vor 10 Jahren, vor 8 Jahren, bevor ich mich auf die Reise gemacht habe, der Bewusstseinsentwicklung, der Bewusstseinsentdeckung, der Verbindung zu mir und zu der Welt und somit zu allen anderen lebenden Wesen. Das habe ich ja auch alles mal völlig anders wahrgenommen und auch anders gehandelt. Ich habe mich jetzt schon immer als tierlieben Mensch bezeichnet, auch früher schon. Aber da habe ich natürlich, ohne mit der Wimper zu zucken, Steak, Schnitzel gegessen, tierische Produkte konsumiert, von Kleidung wollen wir da mal noch gar nicht sprechen. Also das war ja früher noch gar kein Thema, vegane Kleidung oder dass man sich Gedanken gemacht hat, ob man sich einen Ledergürtel kaufen soll oder nicht. Diese Gedanken, ich weiß nicht, ob es da schon Gruppierungen gab, die sich mit sowas beschäftigt haben, mit Sicherheit gab es die, aber die waren so krass in der Minderheit und so. Also die
vor in allem meinem Bewusstsein auf dem Dorf.
Sind die nie. Vor allem auf dem Dorf ist es überhaupt gar kein Thema gewesen. Und wenn man mal wieder, wenn einem so die Wut packt und man mal wieder mit dem Knüppel am liebsten auf gewisse Leute draufhauen würde, dann kann man sich immer gnädig daran erinnern, wie man selbst in was für einem Bewusstseinszustand man selbst mal gewesen ist. Ich glaube, keiner von uns ist perfekt auf die, naja doch, wir sind alle perfekt auf die Welt gekommen und dann sind seltsame Dinge mit uns passiert. Ja. Bei dem einen seltsamer und bei dem anderen weniger seltsam. Aber das Verzeihen und Demut hilft bei dem Thema wahrscheinlich.
Total. Und die Erkenntnis, dass jede und jeder halt so ihren eigenen Lebensbereich haben, in dem sie was beitragen. Ne? Es gibt Menschen, die sich nicht vegan ernähren, die aber irgendwie in der Obdachlosenhilfe hauptberuflich oder ehrenamtlich ihre komplette Freizeit darauf verbringen, irgendwie Menschen zu helfen, irgendwie den, die draußen in der Kälte schlafen, was auch sehr nette Tiere sind. Tierliebe, deswegen fand ich das auch als Titel dieses Themas auch gut, schließt ja die Menschenliebe auch mit ein.
Sehr schön, ja.
Weil wir eben auch Tiere sind, das vergessen wir häufig, wir machen häufig so eine Unterteilung und das ist vielleicht auch schon ein spannender Punkt, über den wir ein bisschen sprechen können, dass wir so tun, als gäbe es da Tiere und gäbe es da Menschen und gäbe es da Pflanzen irgendwie. Und führen da eine Trennung ein, die vielleicht gar nicht so ultimativ haltbar ist, wie es sich für alle immer anfühlt. Also da so drastisch, natürlich gibt es Unterschiede, keine Frage. Aber ob Tiere so komplett andere Rechte haben müssen, ob nicht Tiere auch also andere Tiere als das menschliche Tier. Wenn wir, auch wir, dadurch, dass es in der Sprache so drin ist, nicht perfekt sein, aber am Anfang ist es vielleicht einmal wichtig, das zu sagen, dass andere Tiere andere Rechte haben und die nicht auch alle ein lebenswertes Leben haben. Das wollen wir uns heute mal angucken. Ich bin auch super gespannt, weil es echt so viel ist und für uns beide ja auch so ein super wichtiges Thema ist. Vielleicht fangen wir ein bisschen emotional an, bevor wir, ich habe auch noch mal wieder, ich bin jetzt neuerdings unser Faktenmensch aus der Faktenzentrale, ich habe wieder ein paar Fakten über die Anzahl der getöteten Tiere in Massentierhaltung jährlich weltweit dabei. Aber vielleicht fangen wir ein bisschen persönlich an.
Wenn das jetzt ein witziges Thema gewesen wäre, hätten wir so einen lustigen Einspieler machen können. Faktencheck mit Leander oder ja, irgendwie sowas. Genau. Aber so. Das würde jetzt nach hinten losgehen.
Ja, ja. Ist vielleicht nicht so gut. Und vielleicht fangen wir einfach so auf der kleinen Ebene an, wo, glaube ich, auch richtig viele Menschen relaten können. Also da auch was mit anfangen können. Und zwar mit der Liebe für Tiere, die uns sehr nah sind, die wir gut kennen, die wir in- und auswendig kennen. Haustiere oder Tiere, die bei uns im Garten sind, die wiederkommen. Du hast die Taube Agato, die du angefüttert hast, die aus der Hand füttert, aus der Hand frisst. Bella und ich haben die drei Katzenbabys aus Kroatien gerettet. Ihr habt gerettete Vögel, die ihr aus dem Tierheim habt oder euch zugeflogen sind, denen ihr versucht, einfach so ein gutes Leben wie möglich zu erschaffen in dieser Welt, in dieser Lebensrealität von diesen Vögeln und wie halt jetzt, dass man sie halt eben nicht einfach rausschicken kann, jetzt sagen kann, ja komm, frei, raus in die wilde Welt mit dir.
Für das wäre so eigentlich das Schönste.
Wellensittich. Ja. Wo ich halt einfach nochmal gemerkt habe und weswegen das Thema auch super aktuell ist, was für eine tiefe Liebe, die ich auch gar nicht unterscheiden würde, auch zu Tieren möglich ist, weil halt eben genau eine, also was wir alles auf uns genommen haben, um diese drei Katzen zu retten, erstmal aus Kroatien, nochmal wieder 6 Stunden, also 12 Stunden in Summe Umweg gefahren, wir waren eigentlich schon wieder auf dem Weg nach Hause, um sie zu retten, wir haben geheult schon, als wir die zurückgelassen haben, weil wir unsicher waren, dann haben wir neue Infos bekommen, haben das Gefühl, okay, jetzt müssen wir sie retten, haben dann gedacht, okay, jetzt sind sie sicher, haben sie groß werden sehen und haben ein tolles Leben bei meiner Schwester gehabt und dann eben vor ein paar Wochen die Nachricht, dass halt unser Lieblingskätzchen von den dreien, das wirklich eine ganz besondere Katze war, die so aufgeweckt, so entdeckerfreudig und so auf uns bezogen und so liebevoll und so schmusig und so witzig und so akrobatisch und so ein toller Charakter einfach, den auch die Familie meiner Schwester hatten die auch total ins Herz gewonnen. Die wollten die anderen beiden weitergeben, weil drei einfach zu viel sind. Aber die wollten sie halt behalten, die Schnarchi. Ja, und dann kam der Anruf vor ein paar Wochen, dass sie halt überfahren wurde vom Auto und gestorben ist. Und es war erstmal Unglauben, wie man es so kennt in den Phasen der Trauer, gerade wenn das irgendwie nur eine Nachricht über Telefon ist. Und bei denen, die haben halt die tote Katze auf der Straße gesehen, da gibt es keinen Unglauben. So, da ist, die sind alle sofort zusammengebrochen, die komplette Familie hat so geheult wie nie, wie sie es alle nicht kannten. So. Und auch wir, als wir die Nachricht dann, als sie reinsagte und uns klar war, okay, Schnarchi ist tot, ich kann mich nicht dran erinnern, in meinem Leben so geheult zu haben wieder. Also so richtig, ich weine nicht so super oft. Ich habe mehr und mehr Tränen, weil ich mehr und mehr Rührung zulassen kann und froh bin, dass mehr und mehr auch diesen Ausdruck von Emotionen zuzulassen, weil ich das total schön finde. Aber weiß nicht, wann ich geschluchzt habe vor Weinen, vielleicht irgendwann mal besoffen, so, weißt du, also in so einer emotionalen Überreaktion irgendwie. Aber ansonsten weiß ich nicht, wann ich so, je auch so traurig war, zumindest für einige Stunden und auch noch in den nächsten Tag mit rein, dass wirklich richtig, also Bella und ich uns in den Arm lagen und einfach laut geschluchzt haben und so komplett fertig waren, weil dieses schöne Wesen irgendwie aus unserem Leben raus ist. Und wenn ich in die Grube Luise gefahren bin, um meine Familie zu besuchen, dann habe ich mich drauf gefreut, all die menschlichen Tiere da zu sehen, habe mich aber auch fast genauso drauf gefreut und die Katzen zu sehen, so, zu denen ich halt auch eine tiefe Beziehung aufgebaut habe, die eine Beziehung zu mir aufgebaut haben, die uns erkennen, die auf ihren Namen hören, die mit uns spazieren gehen. Und das finde ich halt so eine wichtige Erkenntnis. Und du hast leider ja auch einige Geschichten dieser Art auf Lager von Vögeln, von die ihr fliegen lassen musstet oder gehen lassen musstet. Und ich habe ja auch mitgekriegt, wie dich das jedes Mal und euch das aus der Welt haut, weil das halt einfach ist wie so ein kleines Familienmitglied, was dann eben nicht mehr da ist. Und ich glaube, das kennen halt so viele Menschen, diese tiefe Verbindung und die Trauer und die Liebe und das, was uns auch gibt. Und dann guckt man sich an, wie wir mit Kühen umgehen, wie wir mit Schweinen umgehen, die genauso intelligent sind, die genauso einen Charakter haben, die genauso Bedürfnisse haben. Zwar eine andere Tierart ist, aber in Intelligenz und vielem Katzen in nichts nachstehen. Und dann auch Vögel, wie wir mit Vögeln umgehen, also Hühnern und sowas, die ja auch ein super komplexes Sozialleben haben, gewisse Bedürfnisse haben, witzige, nette Tiere sind, coole Tiere, die auch niemandem was zu Leide tun, so, die so einfach nur ihr Leben leben. Ja, und dann fragt man sich schon, ob die Menschheit so den Kontakt zu dieser Tierliebe verloren hat oder halt generell den Kontakt zu anderen Wesen oder den Kontakt zu sich selbst und wie wir in Summe einfach mit anderen Tieren umgehen, ist halt einfach grausam.
Ja, ich greife nochmal auf den Einsatz, den du gesagt hast, einen Vogel fliegen lassen, also nicht, dass das Missverständnis ist, das bedeutet also gehen lassen, einschläfern lassen wegen Krankheit. Wir hatten jetzt schon mehrere Krebsfälle in unserem Schwarm, alles Fundtiere, Abgabetiere, Tierheimtiere, wo wir halt auch die Vorgeschichte nicht kennen. Und ja, wenn so ein Vogel irgendwann mal was Giftiges zum Beispiel gefressen hat, kann das sein, dass der einfach ein paar Monate später oder ein paar Jahre später erst eine schwere Krankheit aufgrund dessen irgendwann mal kriegt. Und da steckst du halt noch drin.
Ihr seid halt quasi eigentlich so ein bisschen wie so ein Gnadenhof für Vögel. So, ja, ne? Und das halt
kann man so sagen.
Entsprechend hoch ist halt, oder oft kommen halt dann die Einschläge, ne? Weil man...
Ja, und es ist jedes Mal furchtbar. Aber ich könnte da jetzt auch noch mal eine traurige Geschichte erzählen, aber wir wollen jetzt ja auch nicht zu traurig starten in das Thema.
Da machst du doch den positiven Swing noch mal. Also der Grund, warum die Trauer ja so stark ist, ist ja einfach aus was Positivem raus. Ne? Ist ja nicht einfach
was ja
so.
Was gut ist.
Ne? Es ist ja einfach, weil die Liebe so groß ist, weil die Verbindung so stark ist, weil... Ja. Das einfach so was Schönes ist, so eine Beziehung auch zu nichtmenschlichen Tieren zu haben.
Und umso weniger begreife ich, dass so viele Menschen, auch die ich persönlich kenne, diese Liebe, die ich sehe zu ihren Haustieren, zu ihrem Hund, zu ihren Hasen, zu ihren Meerschweinchen, zu ihren Katzen, null transferieren auf die Tiere, die dann tagtäglich auf ihren Tellern landen. Also dieser Gap zwischen das eine streichle und liebe ich und das andere benutze ich, beute ich aus und esse ich, der ist so tief und krass in der Wahrnehmung von uns Menschen drin, dass mich das manchmal schaudert, weil ja auch diese Menschen eine unendliche Liebe zu ihrem Haustier haben. Mhm. Also ich hab speziell einen Kollegen bei mir beim Fernsehen, mit dem philosophiere ich oft über diese Themen. Wir mögen uns beide sehr gegenseitig, aber haben zu so vielen Themen völlig konträre Ansichten. Mhm. Was spannend ist, weil wir uns da auch immer gerne auf eine sehr freundschaftliche Art und Weise austauschen. Und er liebt seinen Hund über alles. Ja, dann sag ich, ja, aber dein Hund würdest du doch nicht essen. Ja, natürlich esse ich meinen Hund nicht, aber warum?
Und vor allem auch andere Hunde, würde er andere Hunde essen? Also seinen ja schon mal gar nicht, aber andere würde, das ist ja auch der Gag, dass wir so, also, dass dann so Hundeliebhaber dann so sich so voll auf, oh, wie die Hunde gehalten und dass sie in China gegessen werden und das ist das Allerletzte und sich komplett darüber echauffieren und aufregen und gleichzeitig halt Fleisch auf dem Teller haben. So.
Mhm. Ja,
oder, total. Also ich meine, ich würde gerne nochmal unterscheiden, auch bei dem, was du sagst, da bin ich direkt schon mal dein Gewissen zu dem, dass wir uns nicht zu sehr in Rage reden. Ich kann verstehen, dass jemand, der all das unterschreibt, was wir sagen, nämlich ja stimmt, das ist totale Scheiße, wir machen da einen Unterschied, den es nicht gibt und trotzdem schaffe ich es nicht, auf Fleisch zu verzichten. Das kann ich noch nachvollziehen, weil ich weiß ja auch, dass Fliegen total scheiße ist und trotzdem schaffe ich es nicht, darauf zu verzichten komplett. Also das heißt, ich kann erstmal verstehen, dass verschiedene Menschen mit verschiedener Willensstärke, mit verschiedener Prägung es verschieden leicht fällt, darauf zu verzichten, vor allem auch komplett darauf zu verzichten oder irgendwas. Nur schade finde ich, wenn jemand das wirklich gar nicht nachvollziehen kann oder sagen kann, hä, nee, ich finde das total in Ordnung, ich finde das total gut, dass die Kühe so gehalten werden. Also man muss ja auch sagen, es ist ja eher so ein Wegschauen. Also eigentlich muss man ja mehr über das Wegschieben und Wegschauen. Also ich glaube, es gibt wirklich der Anzahl der Menschen, der ehrlich, nicht nur als Provokation oder um irgendwie jetzt einen guten Eindruck zu machen, der wirklich ehrlich in einer ruhigen Minute sich Bilder aus der Massentierhaltung anguckt oder generell auch ohne sich die Bilder anzugucken, jemand fragt, findest du Massentierhaltung okay? Da würden ziemlich wenig Menschen, also deutlich weniger Menschen finden das gut, als die dann am Ende Fleisch essen. War das jetzt gerade richtig rum? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, sagen wir mal,
ich glaube, ja.
80% der Menschen sagen, ja, Massentierhaltung ist schon nicht so geil und es sind aber irgendwie 10% ernähren sich vegetarisch oder so. Ne? Das heißt, es gibt ganz viele Menschen, die an sich das Problem erkennen oder auch anerkennen, es aber halt einfach wegdrücken und sagen, naja, ist halt jetzt so und das kriegen wir nicht anders hin. Und wenn jemand das wirklich gar nicht sehen kann, vor allem wenn man dann, also wenn jemand noch nie darüber nachgedacht hat und es nicht verstehen kann, dann kann ich es auch voll verstehen, weil unsere Gesellschaft ist halt voll darauf ausgelegt, die Werbeindustrie ist voll darauf ausgelegt, dass wir das übersehen. Man sieht nur glückliche Kühe auf der Weide, auf der Milchpackung, man gibt dem zum Teil extra andere Namen, man sagt das ja, man nennt das ja nicht tote Kuh oder so, sondern man sagt auch, benutzt das Wort Fleisch, was ja auch Fruchtfleisch sein könnte oder sowas, ne? Das heißt, einen anderen Begriff, man sagt ja nicht, ich hole mir jetzt nochmal ein totes Tier beim Metzger, so. Was es ja eigentlich ist, aber wir haben so ganz viele Euphemismen drin. Und ich glaube, Melanie Joy ist das auch so eine Philosophin und Tierrechtlerin, die ganz viel halt über diese Verschleierung spricht. Also wie wir das, wir möglichst wenig Bilder davon gezeigt bekommen, wie das irgendwo in abgelegenen Gegenden, in irgendwelchen riesigen Schlachthäusern ohne Fenster passiert.
Weit weg.
Ja. Dass wir halt möglichst wenig davon mitbekommen und dann das irgendwie noch in Würstchenformen und irgendwie eine Bärchenwurst, wo noch so ein süßer Bär drauf ist oder auch so diese lächelnden Schweine auf der Metzger als Metzger-Symbol und so. Da denkst
oder
du,
Hähne
Alter,
oder Kühe
so,
oder Schafe.
Es ist so, es ist eigentlich so abartig. Aber, also es heißt, es wird uns ja super leicht gemacht. Und ich glaube, die wenigsten Menschen würden es auch schaffen, wirklich einer Kuh die Kehle durchzuschneiden und die zu halten, während die stirbt und dann weiterhin Fleisch zu essen. Weil ich glaube, dass eben dieses Mitgefühl und die Liebe in uns schon super stark ist und wir einfach eine Spezies geworden sind, im Gegensatz zu so einem Löwen oder sowas, die einfach nicht mehr gut töten können, weil wir ziemlich zahm sind, die meisten von uns. Und die meisten von uns eben halt nicht einfach töten können. Und deswegen wird das von irgendwelchen Leuten, die halt keine andere Wahl haben, in irgendwelchen abgedunkelten Hallen gemacht, die meistens aber auch darunter leiden und einen ziemlich krassen Hungerlohn dafür bekommen, gemacht.
Die sind ja selbst krass ausgebeutet.
Ja.
Das darf man auch
total.
Darf man bei allem, was man so über diese Branche denkt, auch nicht außer Acht lassen, dass da Menschen arbeiten, die auch krass zu Hungerlöhnen ausgebeutet werden.
Ja, es ist so ein doppeltes Scheißsystem. Ne? Die sind eigentlich auch fast in einer Art Massentierhaltung eigentlich.
Ja, und auch teilweise unter ihrer selbst, also diese Arbeit traumatisiert die auch. Also mitunter, ne?
Ja.
Solche und solche, aber auch da fühle ich, dass da schlimme Dinge passieren hinter den Kulissen.
Total. Das ist ja zum Glück durch Corona und diesen Tönnies-Skandale so ein bisschen mehr auch rausgekommen, wobei da sehr der Fokus auf den menschlichen Tieren wieder lag und nur so mittelfiel der Fokus auf den eingesperrten Tieren. Und ja, es ist halt, also viele sprechen von Speziesismus, also einer Art von Ismus, dass wir halt andere Spezies einfach ohne irgendeinen Anlass bei manchen Themen komplett anders behandeln als Mitglieder unserer Spezies und dass wir deswegen Speziesisten sind.
Vor allen Dingen unterordnen, das ist ganz wichtig. Genau. Also nicht nur anders behandeln, sondern
ja, genau. Unterordnen. Genau, anders behandeln wäre ja noch okay. Also dass man Huhn jetzt anders behandelt als irgendwie ein Menschen, ist ja klar. Aber dass wir da, also da, dass man einfach sagt, okay, Schweine sind halt einfach weniger wert und deswegen können wir die halt einfach wie Dreck behandeln. Das ist halt Speziesismus, obwohl Schweine super intelligent sind, genetisch gar nicht soziale so weit weg
Tiere.
Sind. Die haben Spielbetrieb, die haben, also ich meine, wenn man nur so ein bisschen aufmerksam Tiervideos im Internet guckt, dann sieht man, dass das nicht irgendwelche Funktionsmaschinen sind, die einfach nur essen wollen und wenn die den ganzen Tag stehen, haben die kein Problem. So, es gibt so viele Videos von spielenden Tieren, von Tieren, die irgendwie sozial sind, die sich freuen.
Die auch voll Spaß da drin haben.
An total, Bewegung, die irgendwelche Wellen
oder mit
surfen.
Ball oder ja, was auch immer.
Genau, die also sinnlose Sachen machen aus unserer Sicht, wenn man aus unserem Verständnis allgemein von Tieren, aber die halt einfach auch Freude am Leben haben und nur weil wir die
Krähen, die auf dem Satteldach im Schnee einfach runterrutschen, ja, wieder
genau,
hochfliegen.
Genau, auf so einem Ring zum Teil auch, ne? Die so die sich so einen Ring haben, wie so einen Schlitten und damit so runterrutschen. Also es ist herrlich, es ist herrlich. Ja, die sind so tolle Wesen und und ich finde deswegen und vor allem ist dann nochmal Speziesismus auch kultureller, wenn wir sagen, okay, Hunde in unserer Gesellschaft sind viel wert und Schweine aber nicht. Das lässt sich jetzt nicht eins zu eins, das machen einige, aber da gibt es einige Gründe, warum man das nicht machen soll, mit Rassismus vergleichen, weil andere Menschen ja schon nochmal, schon mal, man kann anders mit denen reden und also es ist nicht zu 100%, aber so als Analogie, ne, dass man einfach quasi den Rassismus nimmt und überträgt auf Tierarten und dann sagt, okay, die Hunde finden wir jetzt cool und jeder, der Hunde quält, ist in unserer Gesellschaft, geil, da kommt wieder dieser Daumen. Im Podcast, sorry. Ist immer, wenn ich hier so einen Daumen zeige, kommt so ein, aber nur nicht oft. Inzwischen, doch, jetzt, da kommt er wieder so ein
Ach
Icon.
Ach so, der kapiert, wenn du den machst, als, was ist das denn? Gibt's,
ich weiß nicht, ob dein, das ist ein neues iPhone-Update, glaube ich. Ah doch, du hast das auch. Ja, guck mal hier. So, man kann so Herzen schicken. Naja,
was
sorry.
Was für ein Quatsch.
Ja, es ist echt nervig. Ich muss es mal ausschalten irgendwie. Naja, dass wir halt sagen, Hunde, da haben wir sogar gewisse Regeln und bei Schweinen, weil wir die halt irgendwie essen und weil es da eine Lobby gibt und weil wir irgendwie davon ausgehen wollen, dass Schweine dreckig und eklig sind, haben die halt ganz andere Rechte. Stell dir mal vor, es gäbe so eine Hundemassentierhaltung, wo so liebe kleine Hunde sind. Im Buch Tiere essen von Jonathan Safran Foer, was ich vor Ewigkeiten gelesen habe. Das war so das Kapitel, was auch für mich am meisten hängen geblieben ist, wo er halt so ein Kochrezept für ein Hundegericht angefügt hat und hat halt so genau beschrieben, was man dann macht. Ne? Erstmal dem Hund das Fell abziehen und dann in Stücke schneiden und irgendwie die Leber pürieren und irgendwie so. Also es war so ein Gericht, wie man halt Hund zubereitet, vielleicht aus einer anderen Kultur. Und dir wird so schlecht, wenn du das liest. So, boah, und die Vorstellung ist so absurd und so ekelhaft. Und da sieht man, wie wir uns das abtrainiert haben beim Schwein so oder bei der Kuh. So, dass wir einfach sagen, ja, das ist okay. Und mit Hunden ist es aber ein ganz großes Verbrechen, einfach weil wir entschieden haben, Hunde bei uns im Haushalt zu halten und Schweine halt einfach nicht, obwohl die ja ähnlich, also sehr vergleichbar sind, natürlich nicht eins zu eins. Und ich glaube halt, und das hat Arthur Schopenhauer auch schon vor ein paar hundert Jahren, auch als relativ früher Philosoph, was das angeht, im europäischen Raum gemacht. Der ist halt auch ein Prinzip, der hat ja auch so östliche Lehren in die westliche Philosophie gebracht. Und er begründet seine Mitleidsethik oder er hat halt generell eine Mitleidsethik, die er darauf begründet, dass wir eigentlich, wenn wir genau hingucken, erkennen, dass wir alle verbunden sind. Also auch wir Menschen untereinander, aber er hat auch Tiere halt mit einbezogen. Hat sich da auch am Hinduismus orientiert an Atman, der Weltenseele, wo man davon ausgeht, dass alles Ausdruck des Göttlichen ist im Hinduismus und dass halt alles mit allem verbunden ist. Das ist ja genau das, was du am Anfang auch gesagt hast, zu deiner spirituellen Reise und ganz wichtiger Bestandteil von vielen spirituellen Denktraditionen auch ist, anzuerkennen, dass wir eben verbunden sind, dass wir nicht getrennt sind. Und das kann man ja auch physikalisch sehen, Atome, die ständig im Austausch sind, Energie, verschiedene Energiedichten, ist alles mit allem verbunden. Und Schopenhauer beschreibt das aber halt, dass eigentlich die Grundlage seiner Moral ist, dieses Gefühl, was wir einfach, also dass es in uns auch eingebaut ist, dieser Sensor. Und dass wir auch sehen, dass wir verbunden sind daran, dieses Glücksgefühl, was wir empfinden, wenn Menschen anderen Menschen helfen. Also nur wenn wir es nur hören, eine Geschichte, wo jemand selbstlos jemand anderen geholfen hat, sind wir total berührt und sind wir total ergriffen. Wenn wir das sehen, wie jemand anderem hilft, einfach auf der Straße, wenn jemand sieht, ah, oh, da fällt jemand um oder neulich war ich in der Bahn, da wollte jemand im Rollstuhl raus und da war keine Rampe und sofort kamen von allen Seiten vier Leute, die gesagt haben, können wir helfen, die haben den dann rausgetragen, dann war das noch gar nicht die Station, dann haben sie ihn wieder reingetragen und alle hatten totale Freude dran, dem zu helfen, weil das ist so der dritte Schritt, die Freude, die wir auch empfinden, wenn wir anderen helfen können. Und es gibt auch so viele Videos im Internet, wo Tiere gerettet werden, wo einfach irgendein Mann oder eine Frau in irgendeinen Fluss reinspringt und irgendein Hund, der auf so einer Sandbank ist, dann rettet irgendwie oder irgendein Wildtier, was so verhakt ist in irgendeinem Plastikteil und das wird dann gerettet. Das sind die Millionen von Klicks, weil wir das lieben, das zu sehen, weil wir halt verbunden sind, weil wir das spüren, weil wir merken, die gehören zu uns dazu. Wir müssen auf die aufpassen, wir müssen die beschützen. Und das wird aber halt gekappt, indem wir es halt so abstrakt machen, indem es in irgendwelchen Fabriken geschieht, wir nichts davon mitbekommen. Und dann kann halt dieses Gefühl gar nicht so kicken, weil wir nichts davon mitkriegen. Am Ende sehen wir halt nur ein Stück, was wir immer so gegessen haben auf unserem Teller und das kann man halt easy machen.
Das fertige Produkt und dann natürlich noch schön verpackt mit so einer Illusion von der, wie du schon gesagt hast, glücklichen Kuh auf der Weide oder das lachende Schwein oder so, ne? Also das hat halt die Industrie perfekt geschafft, das Marketing, also das Produkt vom Ursprung zu trennen in unserer Wahrnehmung, ne? Dadurch, dass wir auch nicht selbst jagen, dadurch, dass wir einfach nur in den Supermarkt gehen, in die Tiefkühltruhe und da zugreifen, haben wir ja überhaupt keinen Bezug zu diesem ursprünglichen Lebewesen, was immer dahinter steht. Das heißt, die Marketingmaschinerie und die Industrie hat es komplett geschafft, in unserer Wahrnehmung, in unserem Kopf so einen krassen Cut, so wie so einen Keil da reinzutreiben. Über viele, viele Jahre. Natürlich auch gelernt durch die Kultur, in der wir leben. Und da nehme ich mich nicht raus und mein Elternhaus auch nicht. Bei uns 80er Jahre, als ich ein kleiner Junge war, gab es einfach jeden Tag Fleisch. Das war einfach selbstverständlich. Da hat überhaupt niemand drüber nachgedacht. Abends gab es Wurst aufs Brot. Mittags gab es ein Schnitzel oder ein Steak oder ein Cordon Bleu oder ein Kotelett oder Spaghetti Bolognese mit Hackfleisch. Wie oft bin ich zum Metzger gegangen und habe gemischtes Hack gekauft da? Also ja. Auch das, wenn man mal so cool, das ist natürlich selbstverständlich, wenn man so tief da drin ist, aber wenn man mal kurz darüber nachdenkt, gemischtes Hack, also da werden auch noch die Leichen von verschiedenen Tieren.
Alle Körperteile, verschiedene Körperteile. Verschiedene
noch Körperteile. Miteinander gemischt und das ziehst du dir dann rein. Aber wie gesagt, da hast du nicht drüber nachgedacht und es hat dir auch geschmeckt. Und heute wissen wir, okay, du kannst natürlich durch Gewürze, durch das richtige Anbraten eben auch andere Produkte, die dann genauso lecker schmecken. Aber das gab's, also das fand zu der Zeit einfach auch nicht statt. Und ich möchte da auch überhaupt niemand verurteilen in der Zeit und auch mich selbst nicht verurteilen, weil das halt einfach so war. Was sich jetzt aber, finde ich, zumindest in unserer Kultur krass geändert hat, ist eben die Tatsache, dass wir heute ganz viel darüber wissen. Also es fällt immer schwerer, die Augen wirklich davor zu verschließen und zu sagen, ich habe von nichts gewusst. Ich wusste nicht, dass es Massentierhaltung gibt. Ich wusste nicht, dass es Tiertransporte gibt. Ich wusste nicht, dass Kühe an den Triggerwarnungen, Kühe an den Hinterläufen, dann Maschinerie, dann die Kehle aufgeschnitten bekommen, ausbluten und vielleicht die Betäubung vorher nicht richtig geklappt hat und die das dann noch lebendig erleben und so weiter. Boah, da kriege ich Gänsehaut, ne?
Ja, und ich finde, du sagst die Triggerwarnung und ich finde eigentlich, also ich finde, was die in der Verantwortung liegt und ich selber erinnere mich noch an den Satz von mir, dass mal irgendwie meine Schwester meinte, wir wollen im Kino We Feed the World sehen. Und mein Satz war, oh nee, ich will den nicht sehen, nicht, dass ich danach nie wieder Fleisch essen kann.
Ja.
Das war meine Reaktion, die ich damals hatte, also keine Ahnung, ne? Da war ich 17, glaube ich, oder so. Und witzigerweise, ich habe seitdem nie wieder Hühnchenfleisch gegessen, weil das war eine ziemlich dramatische Erfahrung auch. Und ich finde, wenn ihr gerade zuhört, ne, wie gesagt, keine Verurteilung und es muss sowieso jede Person für sich selber wissen, ne? Aber vielleicht ist es ja schon mal eine kleine Inspiration, wieder vielleicht ein bisschen weniger und nicht jeden Tag zu essen.
Ja.
Aber ich finde, was schon eigentlich moralisch angesagt ist, also zumindest einmal eine gescheite Doku zu gucken über die Zustände in der Massentierhaltung. Weil das ist so ein diffuses, ja, das ist vermutlich schlecht, das ist nicht so nett, die sitzen da eng an eng. Aber wie brutal, wie grausam das ist. Ich will das, du hast es eben schon mal angedeutet, ich will das jetzt hier nicht in jedem Detail beschreiben. Da sehe ich jetzt nicht so sehr unseren Bildungsauftrag, ich sehe eher den Bildungsauftrag, weil ihr dann auch die Bilder dazu habt. Das ist anstrengend, das ist richtig ätzend. Und ich habe das ein paar Mal gemacht in meinem Leben, auch um es dann anderen noch zu zeigen, wieder mitgeguckt. Und es ist keine schöne Erfahrung, aber die Doku Earthlings oder die Doku Dominion beschreiben ganz gut den Zustand, wie wir mit Tieren umgehen, vor allem in der Massentierhaltung. Und vor allem, wenn man Teil davon ist und durch sein Geld diese Industrie unterstützt, sollte man sowas gesehen haben, einmal. Mhm. Weil dann hast du nämlich den Kontakt hergestellt. Und wenn du dann immer noch mit deinem Gewissen das vereinbaren kannst, dann ist es so. Aber ich glaube, dass das was macht und dass es aber wichtig ist, das einmal gesehen zu haben, weil sonst ist es einfach, ne, wie war das mit dem, um Ja zu sagen zu dem, was ist, muss ich wissen, was ist, und wenn man das nicht sieht, weiß man einfach nicht, was ist. Und alle, die sagen, ja, ich kaufe nur gutes Fleisch beim Metzger, auch da, also es gibt Ausnahmen, dass du vielleicht genau weißt, wo es herkommt, aber auch da ist es halt eben das meiste Fleisch, irgendwie Schätzungen sagen so 97% weltweit, kommt aus der Massentierhaltung. Und das sind einfach die übelsten Bedingungen, die jenseits von allem sind, was man sich so vorstellen kann, was Tiere da erleiden müssen. Und deswegen finde ich das Thema auch so groß. Und vielleicht sage ich kurz noch die Zahlen, die ich mitgebracht habe, um halt dieses Ausmaß dieses Themas. Also warum ich es schon auch wichtig finde, sich darüber zu bilden. Weil wir machen uns über so viele Sachen Gedanken, wo dann mal ein paar Menschen gestorben sind, was auch grausam ist. Und ich will es auch gar nicht aufwiegen. Aber 2020, ich bin hier auf der Animal Equality Seite und hier, und die Zahl habe ich schon von vielen Seiten verschiedenseitig gehört, werden 2020 wurden 73 Milliarden Landwirbeltiere für Lebensmittel geschlachtet. 73 Milliarden. Das heißt, das Zehnfache der Weltbevölkerung an Menschen halten wir, und wenn davon 97% Massentierhaltung ist, dann haben wir in etwa das Zehnfache an Lebewesen, Empfindung, Individuen eigentlich, wie Schnarchi und eure Vögel und andere auf verschiedene Arten, die auf grausame Art ihr komplettes Dasein fristen und am Ende brutal und tierunwürdig umgebracht werden, zu einem ganz, ganz, ganz großen Anteil. Und das ist für mich halt so die Dimension, dieses also es ist für mich eins der größten Probleme der Menschheit überhaupt, also dieses Planetens, dass wir so mit so vielen empfindungsfähigen Lebewesen umgehen, geht einfach gar nicht klar. Also dass wir
das nicht hinkriegen. Was sagt das über uns Menschen aus, genau, muss man sich fragen. Was sagt das über uns,
und da, Spezies, und das, Mensch aus? Genau, und das kann man jetzt nicht aufs Individuum, also ne, das ist jetzt als Individuum, das ist richtig komplex, aber als Menschheit, als Gesamtheit können wir uns einfach nicht ernst nehmen und können wir nicht von Frieden reden, wenn, solange wir so eine Scheiße machen. Also das ist einfach, das ist einfach wahnsinnig. Und irgendwie hier steht noch 800 oder beziehungsweise 0,8 Billionen bis oder 2,3 Billionen, man weiß es nicht so genau, werden Fische gefangen, aus den Meeren rausgeschabt, die kompletten Ökosysteme kaputt gemacht. Die Auswirkungen auf Umwelt sind ja nochmal ganz andere. Und zusätzlich 50 bis 170 Milliarden Fische aus Aquakulturen getötet. Aquakulturen auch für die Fische. Selbst wenn Fische vielleicht nochmal ein bisschen anderes für uns auch ferner weg sind, vielleicht auch unsere Empathie nicht ganz so kickt, weil wir die nicht ganz so nah fühlen, ist es trotzdem bei Tieren, also gerade Fische, das ist eigentlich immer eine Qual, wie die sterben, wie die umgebracht werden, wenn die da erdrückt werden, wenn die aus den Netzen rausgezogen werden. Das heißt, das Ausmaß ist ein völliger Irrsinn. Also das, und das liegt halt unter anderem auch daran, weil wir nicht so viel Fleisch essen, wie wir vielleicht bräuchten, sondern halt, wie wir können. und wie das, dieses tägliche Fleischessen, überall muss Fleisch mit drin sein. Da ist da noch Fleisch, da noch Fleisch, da noch Fleisch. Und wenn wir einfach nur sagen würden, vielleicht einmal die Woche Fleisch, so, wenn mir Fleisch wichtig ist und ich das Gefühl habe, ich brauche das für meine Gesundheit oder warum auch immer, können wir gleich auch nochmal vielleicht ein paar Sätze dazu sagen, dass meine Haltung auch ein bisschen geändert in den letzten Jahren mit der des finalen, okay, Veganismus ist vielleicht sogar komplett gesünder, zwangsläufig. Es hat sich so ein bisschen relativiert, unter anderem auch durch Nico Rittenau. Aber selbst wenn man sagt, ah, ich brauche das irgendwie und ich will das irgendwie, halt auf jeden Fall halt drastisch zu reduzieren, damit das Problem einfach kleiner wird, weil unser Einkauf halt wirklich einen Einfluss drauf hat und es auch so viele leckere Alternativen gibt. Also dann nur wegen des Geschmacks zieht halt einfach nicht mehr, weil es halt mittlerweile einfach so easy, so coole vegane Schnitzel gibt. Der Käse ist auch viel besser geworden. Man kann vegan backen, man kann eigentlich fast alles vegan machen und es ist nicht mehr wie vor 5 Jahren und das wissen die meisten wahrscheinlich auch. Und deswegen ist ja auch der Absatz an Ersatzprodukten deutlich hochgegangen, vor allem in Deutschland. Und das kann man sich aber einfach halt bewusst machen.
Was sehr, sehr erfreulich ist, ne? Das war meine zweite Synapse zum Thema, man kann auf der einen Seite nicht mehr wegschauen in unserer Zeit und auf der anderen Seite hast du halt heute auch viel, viel größere Vielfalt an Produkten, die angeboten werden.
An Restaurants,
wobei da gibt es nach wie vor auch viel Nachholbedarf, aber es wird besser.
Ja, vegane Gerichte in Restaurants ist in Deutschland wirklich keine Seltenheit mehr und das war vor 5 Jahren auch komplett anders.
Ja, ich glaube, es liegt ein bisschen auch an der Region, wo man ist und ob man in der Stadt oder auf dem Land ist. Also auf dem Land ist es da nach wie vor viel Nachholbedarf, habe ich so das Gefühl. Ja, jedenfalls. Ja. Aber zum Beispiel fleischproduzierende Industrie gibt es ja auch ein großes Positivbeispiel, die, glaube ich, mittlerweile mehr Umsatz mit veganen Produkten machen als mit ihrer ursprünglichen Fleischproduktion und da darf man auch mal klatschen, weil das hat natürlich auch ein gewisses unternehmerisches Risiko. Dazu gehört Mut, da müssen Produktionswege umgestellt werden, da müssen sich viele, viele Leute Gedanken machen und ein funktionierendes System verlassen, pioniermäßig. Also da, das nötigt mir schon Respekt ab und ich würde mich natürlich freuen, wenn besagte Firma irgendwann mal zu 100% in der anderen Produktsparte angekommen ist.
Was sogar, glaube ich, so ein bisschen die Strategie ist auch, ne?
Kann sein,
ich glaube, das wollen sie. Und es gibt mittlerweile so eins der Kernprodukte, so das mit das bekannteste, würde ich sagen, eins von zweien, gibt es mittlerweile sogar nur noch vegan. Einfach, weil das halt auch geschmacklich so nah dran ist, dass sie das halt einfach das andere gekillt haben. Und was man auch positiv hervorheben muss, am Anfang, so die ersten Ersatzprodukte waren dann häufig mit Ei aus Bodenhaltung oder sowas, was halt auch kaum geiler ist als Fleisch, so wenn du dann und das haben die auch Feedback bekommen und haben dann auch geschafft, sich davon weitestgehend wieder wegzuentwickeln und halt von vegan mit fragwürdigen Eiern auf vegetarisch mit fragwürdigen Eiern auf vegan nochmal weiterzuentwickeln.
Ja, also da auch einfach mal Anerkennung. Und du hast vorhin in so einem Nebensatz, was finde ich auch was ganz Wichtiges gesagt, möchte ich nochmal rausstellen, wo du gesagt hast, wenn man Fleisch kauft, wenn man Tiefkühlprodukte kauft, Aufschnitt kauft, man kauft ja nicht nur diese Produkte, sondern man unterstützt mit diesem Geld ja auch dann diese Branche und diesen Markt. Das hast du gesagt. Ich finde das aber so wichtig, damit das auch noch mal klar ist, dass auch jeder Euro, den wir an der Kasse im Supermarkt bezahlen, entscheidend einwirkt auf Märkte und Branchen. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, was macht das denn für einen Unterschied, wenn ich alleine da jetzt weniger Fleisch kaufe? Aber das ist wie immer im Leben, ne? Je mehr Leute das machen, desto größer wird der Einfluss und die Industrie reagiert dann darauf. Das haben wir ja eben gerade beeindruckend bei zitiertem Beispiel von so einer ehemaligen Großfleischerei, die ausschließlich Fleisch verkauft hat, gesehen. dass die erkannt haben, da ist ein Bedarf, da sind signifikant viele Leute und die sagen auch ganz klar, unser Zielmarkt sind die Flexitarier. Das sind nicht die Veganer, das sind nicht die Vegetarier, weil es viel zu wenige sind nach wie vor, aber es sind die Flexitarier,
die dann die halt eben dazu greifen.
Die eben sagen, ich möchte gerne meinen Fleischkonsum reduzieren und auch das nötigt mir Respekt ab, auch das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und auch das finde ich total schön. Und zum Thema Fisch, da ist es ja nicht nur so, dass es einfach auch total grausam ist, diese Fischindustrie, also Seaspiracy einfach auch mal gucken. Seaspiracy war, wie alle diese Dokumentationen, im Nachhinein natürlich auch immer von den jeweiligen Branchen unter Kritik und wurde als zu reißerig dargestellt. Alter, guck dir mal Seaspiracy an und nimm mal nur an, dass die Hälfte von dem, was in dieser Dokumentation gezeigt wird, zutrifft, dann wäre das immer noch 1000-mal krasser, als ich mir das jemals hätte träumen können im Vorfeld, bevor ich diese Dokumentation gesehen habe. Und es ist nicht nur Fisch, den wir essen, sondern auch die die Salzwasserfische, die in den Aquarien landen. Auch da.
Und übrigens auch die Schalentiere, ne? Hummer, Krebse, Katastrophe.
Auch da wird Brainwashing und Greenwashing betrieben. Da heißt es immer, ja, das ist alles saubere Zucht, das kommt alles, das kommt nicht aus dem Meer. Ey, erstunken und erlogen, überall werden Jungfische weg in Plastiktüten, dann tausende Meilen in irgendwelche anderen Kontinente, damit die dann in irgendwelchen Aquarien landen. Und was bitte denken wir uns dabei, wenn wir für sowas Geld ausgeben? Ja, gut, Punkt.
Ja, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ich wollte unbedingt noch auf irgendwas. Ah ja, welchen Effekt kann ich denn haben? Genau, also natürlich ist der Effekt, und das kann man sogar messen, wie viele Tiere man im Jahr im Vergleich zu einem Durchschnittsdeutschen spart, wenn man auf vegan oder vegetarisch umsteigt. Also wie viel konkret es weniger gibt. Und man sieht ja auch, wie, in Deutschland ist es rückläufig, die Fleischproduktion. Also Fleischproduktion klingt schon wieder, zeigt wieder, was für ein Scheißbegriff. Also die Anzahl der getöteten und in Qual aufgezogenen Tiere ist rückläufig. Und was man vielleicht übersieht und denkt, ja, was kann ich denn als Einzelperson? Es macht doch keinen Unterschied. Was ich merke, neben dem, worauf ich verzichte, wie viele Menschen ich schon beeinflusst habe in meinem Leben, ohne dass ich ständig Leuten sage, jetzt hör mal auf und was hast denn du da und guck mal, was du hast da ein totes Tier auf dem Teller. Das mache ich gar nicht und machen übrigens die wenigsten VeganerInnen, die ich kenne. Auch wenn das so ein weit verbreitetes Klischee ist, dass das ständig passiert. Ich werde ständig darauf angesprochen.
Wenn und ich auch ein ungern erzählter Witz immer wieder.
Ja. Und ich werde ständig darauf angesprochen, wenn ich irgendwo bin. Wenn ich irgendwo bin und ich bestelle, haben Sie was Veganes? Ne? Ich bin irgendwie auch mit einer Gruppe bei einem Seminar. Also bei meinen Seminaren gibt es ja sowieso nur Veganen durch Maxine. Aber wenn ich irgendwo mal intern bin oder bei einem Speaker-Gig in einer Konferenz, dann zum Teil manchmal bei 300 Leuten der Einzige bin, der vegan bestellt, wo ich denke, hä, what the fuck, wie kann das denn jetzt sein? Ja, in meiner Bubble ist es immer so, hä, wie kann man denn nicht vegan sein? Naja, auf jeden Fall fragen mich ganz viele und auch so interessiert. Und dadurch, dass ich als Speaker natürlich noch mal krasser, ne, oder auch so mit Reichweite, dann so, okay, dann finde ich es auch interessant. Aber auch unabhängig davon, du sagst dem Hotel, wo du bist, ich hätte gerne vegan. Die denken drüber nach, okay, es gibt auch Leute, die wollen vegan. Du bestellst in irgendeinem Café, du sorgst überall immer für Nachfrage nach veganen Produkten, dass die vielleicht überlegen, noch mehr anzubieten. Wo es mehr Angebot gibt, wird auch mehr bestellt. In meinen Seminaren, meinen Handpan-Seminaren gibt's abends vegane Pizza, wenn ich hier in Mainz beim Soundscapes das mache. Du hast Einfluss auf, wenn du bei Freunden eingeladen wirst oder bei anderen und die wissen, du bist vegan. Ich habe so oft erlebt, dass die so richtig sogar Freude dran hatten, sich was Cooles, Veganes zu überlegen, dann manchmal schon eine Woche vorher das Gericht Probe kochen, schon mal gucken, wie schmeckt das und dann so richtig, das ist mal was Neues, das probiere ich mal aus, wenn ich vorher die Hochrechnung hatte, ich gehe allen Leuten auf den Sack, die finden das alle doof, aber ganz viele, das fand ich mal richtig schön, das auszuprobieren.
Wollten wir mal probieren, genau, ja.
Genau, und dann essen die mal vegan, finden vielleicht ein Gericht, wie viele Leute schon dann vegane Gerichte gefunden haben, so Bellas Familie, die da vorher nicht so super viel mit zu tun hatten, die darüber irgendwelche veganen Kuchen und dann neue Lieblingskuchen entdeckt haben, die sie jetzt irgendwo machen, der Dad von der Bella,
meine Mom.
Die Mom, die da alles immer das mal ausprobieren oder so einmal so einen veganen Geburtstag ausgerichtet hat mit unserer Hilfe. Wir dann so, what the fuck? So in dieser Frankfurter eher fleischbegeisterten Szene. So cool. Also das heißt, dieser Effekt, den wir haben, wird ja auch so als Netzwerkeffekt bezeichnet. Wenn in irgendeinem Freundeskreis eine Person aufhört zu rauchen, das hat ein oder aufhört zu trinken, oder ey, der Effekt, mein Aufhören zu trinken, meine Mom hat aufgehört zu trinken, mein Dad hat aufgehört zu trinken, so alle Entscheidungen, die du triffst und je, und das ist halt der Unterschied und das ist das, warum für mich dieser radikale Schritt auch so cool ist, also zu sagen, okay, ich verzichte komplett, ich gebe mir vielleicht sogar das Vegan-Label, weil das ist was, das ist so ein drastischer Schritt, das kriegen Menschen mit und fühlen sich auf die eine oder andere Art dann wirklich auf das Thema gestoßen, genauso wie mein Alkoholboykott, zu sagen, ich trinke gar keinen Alkohol, halt so einen krassen Effekt hat, weil halt Leute dann so, na, also okay, gar keins. Wenn du einfach sagst, ich versuche jetzt mal ein bisschen weniger zu trinken, sagen halt alle so, ne? Und wenn du sagst, ja, ich versuche drauf zu achten, so, egal wen du fragst, also von den meisten Menschen, wenn ich sage, ich bin vegan, ist die so die direkt der Impuls zu sagen, ja, ich achte auch schon sehr drauf, ich esse eigentlich auch nur einmal. Ich versuche
wir essen nicht, kaum noch Fleisch zu
Hause. Ja, wir essen auch gar keinen, auch nur vom Metzger. Und was, warum unterhalten wir uns hier gerade bei einer Pizza und du hast eine Salami-Pizza? Ich weiß, dass ich
nur... Schinken, Peperoni-Wurst und Salami.
Ja, und es ist ja auch fein, also ich verstehe das ja auch. Aber es ist... Was ich sagen will, ist, dass es einen krassen Effekt hat. Also mehr über deinen eigenen Stimmzettel, der einen großen Effekt hat, aber auch auf die Menschen in deinem Umfeld, in deinem gesamten Leben. Ich habe neulich in einer Bäckerei, auch so ein bisschen ländlicher, habe ich kurz gewartet und wollte einen Kaffee trinken, am liebsten einen Cappuccino mit Hafermilch. Und habe schon auf der Karte gesehen, oh, da steht nichts von Pflanzenmilch. Und es war auch so wirklich so eine bisschen spießige Bäckerei. Dachte mir schon... Ja, haben sie nicht. Und habe eigentlich schon gedacht, gut, komm, ich habe jetzt aber Bock auf Koffein, ich kaufe mir jetzt irgendwie eine Cola Zero oder irgendwie sowas. Und habe dann aber gedacht, nee, ich mache jetzt noch einen Impuls, um die Nachfrage danach zu steuern, damit die wissen, dass ich abgefuckt bin, dass es keine gibt. Und habe gesagt, vegane Milch habt ihr nicht, ne, für so einen veganen Cappuccino oder einfach so einen Schuss. Und die so, ah, nee, die haben wir nicht. Aber es wurden wir oft gefragt in letzter Zeit. Ich glaube, das gebe ich mal nach oben weiter. Und ich war so, ja.
Sie an.
Goal accomplished. Genau deswegen habe ich gefragt. Und genau das ist es halt. Es ist, erfordert so ein bisschen auch was, sich immer zu outen und den Leuten auf den Sack zu gehen. Also macht das aber gerne. Diesen Move auch, also hören ja garantiert super viele zu, die sich auch vegan ernähren oder da sehr drauf achten. Immer wieder, wenn ihr kein veganes, keine Alternative findet, aktiv danach fragen, auch wenn es anstrengend ist, es hat halt einen Einfluss und kann den eigenen Einfluss noch erhöhen.
Es ist gut, dass du das nochmal sagst, dass es auch anstrengend sein kann, weil das kann es in der Tat sein. Also auch je nachdem, in was für einem Freundes- und Bekanntenkreis man sich bewegt, man dann immer eine Sonderrolle einnimmt. Oft ja auch die anderen dann so ein Getue machen. Ne? Auch gerade, wir sind ja auch kulturell so eingebunden in viele, viele Bräuche. Ne? Die Weihnachtsgans zu Weihnachten, das Lamm zu Ostern, jetzt gerade das Osterlamm. Also als kleiner Junge, wenn da auf der Karte stand Kalb oder Lamm, da wusste ich ja gar nicht, dass das Tierkinder sind. Das war einfach nur, ja, Kalbfleisch, das ist besonders zart und besonders, ja, und dann war das natürlich auch, hat das auch gut geschmeckt und so weiter. Aber mir war das ja, bis mir mal klar wurde, dass ein Kalb eigentlich eine Babykuh ist oder ein Lamm ein Baby,
ist auch Baby.
Schaf ist.
Nee. Ist ein Lamm ein Babyschaf? Ah ja, Kalb, genau, Kalbsfleisch und Lammsfleisch, ja genau, stimmt, ja, ja. Das habe ich schon verdrängt, ja.
Und, also worauf ich hinaus wollte, wie tief das in unserer Kultur verankert ist, dass wir gewisse Dinge zu gewissen Tagen essen, ne? Am Freitag essen wir Fisch oder. Und diese Dinge zu durchbrechen, diese liebgewonnenen Traditionen, die ja auch irgendwie, die wir von unseren Eltern gelernt haben oder vielleicht schon unsere Großeltern so gemacht haben, die sind ja so tief in uns drin, die haben wir ja Jahre und Jahrzehnte lang so wahrgenommen und auch mitgemacht. Und das ist mutig, so einen Schritt zu gehen, zu sagen, ich möchte jetzt aber Dinge anders machen. Auch mutig, sich da auch mal ein bisschen Gegenwind um die Nase wehen zu lassen. Vielleicht sogar von der anderen, von der eigenen Familie oder vom eigenen Freundeskreis. Und sei es auch nur gut gemeint, ne? Also dieses Gehabe mit sowas wie, oh, jetzt haben wir wieder Weihnachten und wir wollten doch immer, wir haben doch immer schön Weihnachtsgans gegessen. Und wo sollen wir denn jetzt hingehen? Wo kannst du denn mit hingehen? Wo findest du denn auch was zu essen? Mhm. Oder oh, wir haben schon die Karte gecheckt. Guck mal, das kannst du auch essen. Also die anderen gucken für dich, was du essen kannst.
Ja. Damit, und genau, also, und das ist ja lieb, aber es ist gut gemeint. Halt anstrengend.
Es ist gut gemeint. Es kommt von Herzen, aber es ist auch irgendwie anstrengend, weil du immer in so einer Sonderrolle drin bist. Und das muss man aushalten. Und da darf man auch sanft zu sich selbst sein. Und vielleicht gibt es auch mal Tage oder Abende, wo du die Kraft nicht hast, die Kellnerin extra zu fragen, ja, können Sie mir irgendwie was Veganes, und wieder eine Diskussion anfangen. Vielleicht gibt es solche Tage und Abende, und dann vielleicht auch einfach gütig mit sich selbst sein. Aber wenn man die Kraft hat, dann einfach ansprechen. Weil auch nicht vergessen, dass dieses Ansprechen den Effekt hat, den du auch gerade so schön genannt hast, je mehr Leute nachfragen, desto mehr macht es möglicherweise auch Klick in den Gehirnen der Anbieter, die sagen, ach, guck mal, das wie dein Beispiel mit der Milch, das haben uns schon mehrere Leute gefragt, ich glaube, da sollten wir mal reagieren.
Ja.
Und vielleicht bringt es an dem Abend nichts, aber es bringt vielleicht einen Monat später was oder ein halbes Jahr später was, wovon du nie was erfahren wirst.
Und es ist ja so, mittlerweile trinken ja voll viele, die überhaupt nichts mit Veganismus oder so zu tun haben, einfach Hafermilch in ihrem Kaffee, weil auch eigentlich ja super viele von uns Laktoseintoleranz haben. Nicht jeder reagiert irgendwie mit Durchfall, Bauchschmerzen und krassen Reaktionen. Aber eigentlich bekommen ja ganz vielen von uns Milch nicht so gut. Insofern, es ist da gut, drauf zu achten. Wir hatten eben auch mal ein längeres Kommentar oder längeren Kommentar. Soll ich da mal gerade hochscrollen?
Sehr gerne.
Also danke generell für eure Kommentare zwischendrin. Die kurzen kann man immer auch ganz gut lesen. Ist auch einfach ein Unding, dass die pflanzlichen Alternativen und Veggie-Produkte verhältnismäßig viel teurer sind als die Produkte von Lebewesen. Ja, absolut. Zum Teil, ich glaube, Steuer auf Kuhmilch ist ja auch geringer als Pflanzenmilch, wo man denkt, hey, dann nimmt man den Hafer und schickt den erst durch den Kuhkörper durch.
Ja, das ist auch so ein politisches Ding, was dahinter steckt. Da müssen wir dringend dran, auf jeden Fall. Ja.
Ja. Da hat sich jemand bedankt, dass wir über das Thema sprechen.
Gut, und am Anfang vielleicht noch, muss man natürlich noch mit berücksichtigen, dass die Industrie da einfach neue Wege geht, neue Produkte testet, Produktionskosten hat, die auch wieder eingespielt werden müssen. Also gerade am Anfang leuchtet mir das schon ein, dass Dinge erstmal Geld kosten. Das ist bei alkoholfreiem Wein übrigens genauso. Ja. Alkoholfreier Wein muss einfach im Moment noch einen Produktionsschritt mehr haben, weil dem Alkohol wieder entzogen werden muss. Aber ich glaube, je mehr Leute alkoholfreien Wein trinken, desto größer ist der Umsatz, desto günstiger werden die Produkte auch dann mit der Zeit. Ja.
Genau, und das Gleiche bei den Alternativen. Da ist ja auch die Forschungskosten sind ja auch erstmal super groß, erstmal rauszufinden, wie machen wir das überhaupt? Was nehmen wir denn hier? Es wird ja wahnsinnig viel geforscht, kommen immer neue Innovationen auf den Markt, ist auch super cool. Und das ist halt eben auch der Haupt.
Wie stehst du zum Thema Zellfleisch, um mal einen Blick in die Zukunft zu werfen?
Ja, ich finde das super. Also allgemein erstmal. Ich habe jetzt nochmal gehört, dass es halt nährstoffmäßig halt da auch nicht unbedingt drauf geachtet wird. Also dass da auch nicht unbedingt die Nährstoffe, die im Fleisch drin sind, sind nicht zwangsläufig im Zellfleisch. Das wäre halt cool, wenn man das halt auch hinbekäme. So, dass, weil ja, dieses ganze Thema, ich will da jetzt da kein Riesenfass aufmachen, zumal wir jetzt ja auch nicht die Ernährungsexperten sind und wir ja hier über Tierliebe sprechen. Das heißt, unser Zugang für unsere vegane Ernährung, haben wir glaube ich noch keinmal, da haben wir immer angedeutet, aber dass wir uns halt beide ja auch vegan ernähren, ist halt die Tierethik und die Liebe zum Tier. Und ganz viele haben ja als Zugang eigentlich zur veganen Ernährung die Gesundheit. Und nach dem, was halt, also so ganz viele sagen auch weiterhin, die vegane Ernährung ist viel gesünder und viel besser. Es ist halt klar, dass man auf jeden...
Findest du? Also ich finde, die meisten sagen aus ethischen Gründen. Echt? Sagen viele auch aus gesundheitlichen
Gründen?
Schon auch
so, die auch Bella interviewt hat. Also schon ganz viele, die darüber einsteigen oder aktuell halt auch viele über Umwelt. Ne? Ja, also dass,
ja,
dass
okay, die so Leute, einsteigen. Ja,
die
ja,
darüber einsteigen und wenn du dich damit auseinandersetzt, kommt dann der Ethische-Aspekt. Aber der Ethische, also teils, ne? Der Veganismus ist eine ethische Bewegung. Also der Vegan, ja. Das Vegan ist, es geht darum, Tierleid, soweit es geht, eben zu vermeiden. Das lässt sich nicht zu 100%, aber es ist halt soweit es eben Menschen möglich ist. So, ja. Das heißt auch, dass man im Zweifel, wenn man das Gefühl hat, die eine Impfung ist vielleicht nicht vegan, sondern muss irgendwie in Eiern kultiviert werden, aber man hat das Gefühl, man braucht diese Impfung für ein gesundes Leben, dann ist es halt eben nicht möglich, auf die zu verzichten und deswegen nimmt man die dann, ne? Oder wenn so, also generell halt, soweit es eben möglich ist, in allen Bereichen Tierleid zu minimieren. Und ja, also nachdem, also ich muss sagen, dass also die, was Nico Rittenau so zusammengetragen hat an Forschung und was ich von ihm so gehört habe, auch jetzt nochmal in den letzten Wochen nochmal ein neueres Interview mit ihm gehört, ist die Frage, ob das wirklich so allgemeingültig, also aus seiner Sicht ist vegane Ernährung auf keinen Fall gesünder. Lange war sein Take, dass mit der richtigen Supplementierung vegane Ernährung genauso gesund ist. Wir reden natürlich jetzt im Vergleich zu einer ausgewogenen Mischkost. Eine pflanzenbasierte vegane Ernährung mit viel Gemüse, Obst und frischen Sachen ist wahrscheinlich immer noch, also wenn du dann noch supplementierst, ziemlich sicher gesünder als die Durchschnittsernährung, die von Fastfood und hochverarbeiteten Produkten dominiert ist, die kaum Gemüse, kaum Obst sieht, ne, das ist eh klar. Aber so im Vergleich zu so einer wirklich ausgewogenen, pflanzenbasierten, aber mit Fleisch auch beigesetzten Ernährung ist laut Nico Rittenau ist gar nicht so klar, ob das für alle Zeiten gilt. Er empfiehlt sogar während der Schwangerschaft Eier zu essen. Generell hat er halt auch seine Partnerin, die halt so Fatigue hatte, haben sie halt probiert, ob es mit Eiern weggeht. Und es ging dann tatsächlich weg, relativ schnell auch. Und das ist immer noch nicht ganz klar, welches, was da eigentlich drin ist. Also er meint halt, sein Take ist halt, wir brauchen viel mehr Forschung, damit wir
fand
uns
ich übrigens, aus... Fand ja? ich übrigens super, dass sie das so transparent und so öffentlich gemacht haben und so offen darüber ja, gesprochen haben.
Genau.
Lee, erzähl mal weiter. Ich muss ganz kurz eine Einstellung vornehmen. Ich bin sofort wieder da.
Ja, ja. Ach so, aber er hört ja jetzt natürlich nicht, ne? Wem? Ich kann euch natürlich schon... Gut, er hat das Video gesehen. Das heißt, sein Take ist vor allem halt, dass wir mehr forschen sollten dazu, weil er weiterhin auch davon überzeugt ist, dass das ethisch Beste ist, wenn wir so wenig wie möglich Tierleid verursachen. Und Eier essen hat natürlich einen Einfluss aufs Tierleid. Und dass wir halt noch viel besser verstehen müssen, welche Nährstoffe brauchen wir, dass wir die zusetzen können, dass wir vielleicht in Pflanzenmilch noch mehr Nährstoffe reinpacken, dass wir in vegane Schnitzel die Nährstoffe reinpacken, und dann vielleicht auch weniger supplementieren müssen. Aber allgemein ist es halt generell super wichtig zu supplementieren. Nicht nur B12, auch ein paar andere Stoffe. Vielleicht so ein veganen Multi-Supplement zu nehmen. Und einfach zu gucken, wie geht's mir mit der Ernährung. Aber aus ethischer Sicht ist eben die pflanzliche eine beste. Aber ich, ja, Alex ist irgendwie immer noch verschwunden. Aha, da ist er wieder. Ich habe gemerkt, dass es auf jeden Fall deutlich irritierender ist, ins Off einfach reinzureden. Vor allem gerade bei so der schwersten Stelle, wo ich die ganze Zeit dachte, oh Gott, darüber müssen wir auch noch reden. Aber ich hab einfach ein bisschen weiter geredet, weil ich ja auch weiß, dass du das Video, soweit ich weiß, auch gesehen hast.
Ja.
Und dann inhaltlich nochmal gesagt, dass er halt sagt, wir brauchen vor allem halt mehr Forschung. Und Supplements und im besten Fall angereicherte Lebensmittel. Ich supplementiere auf jeden Fall auch super viel. Und ja, aber das ist halt im Moment noch das Schwierige, weswegen ich halt auch hier und da immer auch während des Podcasts so gesagt habe, wenn jemand das Gefühl hat, irgendwie ich muss Eier essen oder sowas oder Muscheln ist wohl auch ein ziemlich guter Take, also weil Muscheln halt auch laut Nico Rittenau nicht so ein Schmerz, also es gibt ja auch keinen Sinn, dass die Schmerzen haben, weil viele Muscheln können ja gar nichts damit machen, die können ja nicht wegrennen. Also Schmerz ist ja eine logische Signal des Körpers, wenn man was als Reaktion, ne, dass man darauf dann antworten kann. Aber Muscheln brauchen das gar nicht und dass sie generell halt eine ganz andere Lebensform sind, aber eben halt auch Nährstoffe haben, dass das, wenn deutlich ethisch deutlich vertretbarer ist als Fische oder natürlich.
Das ist gut erforscht, oder was? Weil das hat man ja von Fischen auch Jahrzehnte und Jahrhunderte lang erzählt, dass die keine Schmerzen haben und die kannst du ruhig Catch and Release, ne? Als Sport, die Viecher aus dem Wasser ziehen, die Widerhaken aus dem Maul rausmachen und die wieder reinwerfen, ganz heroisch, ich töte die ja nicht und dabei hast du ihnen das Maul aufgerissen.
Ja.
Weiß ich jetzt nicht, wie gut
das erforscht ist. Also er sagt, nach seinem aktuellen Stand ist halt, Fische haben ganz klar Schmerzreaktionen, ne? Man sieht das, also und bei Muscheln kann man halt keine messen. Man kann es natürlich jetzt nicht genau wissen. Aber ist da auf jeden Fall ethisch besser aufgestellt als bei anderen, wo man halt ganz sicher sieht, was sie für eine Schmerzreaktion haben und auch so, was die Ansprüche angeht. Ne? Eine Muschel sitzt halt auf ihrem Stein und isst einfach, ne? Während ein Fisch sich halt bewegt oder man bei Hühnern halt beobachten kann, dass die halt gewisse soziale Anforderungen haben. Ich sag jetzt nicht, esst das alles, aber ich find's, weil es halt aktuell mein Wissensstand ist und ich mich damit auch auseinandergesetzt habe in den Wochen, wollte ich damit da auf jeden Fall mal drauf hinweisen. Und ich glaube, wir gehen hier auch gar nicht so sehr in die Tiefe, sondern guckt halt selber, checkt Nico Rittenau aus. Ich finde das sehr transparent, wie er das alles macht. Mhm. Er hat auf jeden Fall die tierethische Komponente voll drauf, hat sein komplettes Leben dem gewidmet und hat aber einfach jetzt aufgrund von richtig intensiver Recherche ein bisschen seine Meinung, seine Haltung geändert in Bezug auf die Gesundheit und dass man halt da noch genauer hingucken darf, auch wenn es für ihn richtig scheiße ist, weil er natürlich wahnsinnig viel Hate dafür bekommt. Es überhaupt nicht leicht ist für ihn, das einfach so zu publishen. Und das macht das so ein bisschen komplexer. Aber es gibt super viele Menschen, die sich seit Jahren vegan ernähren, die vegane Bodybuilder sind, denen es gut geht, die sogar sagen, ihnen geht's besser damit. Das heißt, ja, vielleicht muss man sich auch nicht zu verrückt machen, aber wenn man das Gefühl hat, das ist irgendwie, deswegen ist, glaube ich, auch gut, immer mal wieder zu messen.
Kam der Hinweis hier
auch. Kam ja auch aus medizinischer Sicht, erst messen vor dem Supplementieren, genau. Ich glaube, B12 sollte wirklich jeder supplementieren, weil das halt, wenn man keine tierischen Produkte zu sich nimmt, halt einfach schwierig ist. Aber unser Körper kann auch ziemlich viel, und das ist halt der Unterschied, selbst synthetisieren. Es sieht aber halt so aus, dass es von Individuum zu Individuum verschieden stark
unterschiedlich ist.
Und dass vor allem halt auch im asiatischen Raum, man zum Beispiel, wo man seit Ewigkeiten sich viel pflanzlicher ernährt, also vor allem so Indien oder sowas, auch die Eigensynthese viel besser funktioniert. Also dass man aus pflanzlichem Protein und aus pflanzlichen Nährstoffen dann welche macht, die wir verwerten können, auch Omega-3 verfügbar macht über Leinsamen und Walnüsse. Und das können die Menschen halt unterschiedlich gut. So. Das sollte man halt eben einfach im Blick haben, wenn man sich entscheidet, vegan zu gehen. Wenn man eh nur krass reduziert und weiterhin Fleisch isst, so ist sowieso kein Thema. Aber wenn man jetzt den vollen Move macht, sich damit einmal auseinanderzusetzen, und ich finde, da ist eben Nico Rittenau eine ganz gute Adresse, der einen da ein bisschen mit an die Hand nimmt und mal mit so einem Multi-Supplement vegan macht man auf jeden Fall schon nicht so super viel falsch.
Weiß ich, also so Multisupplement weiß ich gar nicht, ob ich da so der Riesenfan bin, weil du da halt auch so mit Kanonen auf Spatzen schießt und teilweise vielleicht auch Dinge zu dir nimmst, die du gar nicht brauchst. Also ich bin schon da auch ein Fan davon, echt drauf zu gucken, zu messen zu lassen, auch immer mal wieder zur Kontrolle zu gehen, weil das ist natürlich auch ein riesiger gewachsener Markt, dieser Nahrungsergänzungsmittelmarkt, und wird aus ganz vielen, ohne das jetzt schlecht machen zu wollen, was Nico Rittenau macht, aber es gibt natürlich zig Anbieter mit unterschiedlichen Qualitätsansprüchen und Versprechungen und eine riesige Marketingmaschinerie. Und es ist ein riesiger gewachsener Markt, der 0,0 kontrolliert wird. Also da gibt es einfach keine Möglichkeit zu kontrollieren, bis hin, dass wirklich auch nicht nur die Dinge nicht eingehalten werden, die versprochen werden, sondern teilweise gefährliche Substanzen enthalten sind in zwielichtigen Produkten und. Also auch da einfach aufmerksam sein, hingucken und vielleicht mal wirklich ausmessen lassen, gucken, was brauche ich denn wirklich und wie viel brauche ich davon und wie lange. Und ist vielleicht irgendwann so ein Speicher auch wieder aufgefüllt. Also das ist ein komplexes Thema, wo man sich auch gerne ein bisschen Hilfe an die Hand nehmen lassen kann. Ich hatte noch eins,
also ein großes Blutbild reicht da nicht. Also wenn du einfach nur sagst, ich will ein großes Blutbild beim Arzt, dann sind da die entscheidenden Sachen auf jeden Fall nicht. Das heißt schon vegan-spezifisch oder vegetarisch-spezifisch messen lassen.
Was ich auch noch schön finde in dem Zusammenhang ist, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich esse ja jeden Tag Fleisch, da habe ich kein Problem mit. Ist halt auch so, dass das Fleisch aus der Massentierhaltung eben supplementierst du auch, mein Freund, weil, ja, weil diese Viecher halt B9 zugefüttert bekommen.
B12, ja.
B12 zugefüttert bekommen, weil sie es auf natürliche Art und Weise auf der Wiese halt gar nicht zu sich nehmen können. Das heißt, es wird da supplementiert, dass es dann indirekt das Supplement über das Fleisch in deinen Körper reingeht. Kannst du auch gleich direkt supplementieren.
Ja, ja, absolut. Und das ist halt eben auch so die Sache, ne? Also wenn man jetzt dann darüber spricht, so Gesundheit und so, aber wenn man halt allgemein wenn man halt einfach gar nicht drauf achtet und einfach reinschiebt und also tierische Produkte isst und alles Mögliche halt isst, ist halt die Gefahr, ja, ist die Chance, dass man halt sich ungesund ernährt, auch schon sehr hoch. Also mit all den verarbeiteten, fleischigen Dingen und dem Fleisch aus Massentierhaltung.
Total. Und die Pommes und naja,
gut, das ist nur kurzer Mini-Ausflug der Vollständigkeit halber, auch wenn es das dann unnötig komplex macht, aber es muss einmal mit rein, glaube ich, auch der Gesundheitsaspekt. Und man kann natürlich noch drei Sätze zur Umwelt sagen, ne, ist ja auch angekommen, aber du wolltest auch noch was sagen.
Das fällt mir nur ein, Umwelt, ich finde aber halt, das ist so schön, dass dieses Thema auch die Komplexität. Also man hat es auch als Mensch nicht einfach, das müssen wir einfach mal sagen. Ja. Es ist nicht so einfach, Mensch zu sein, und es ist nicht so einfach, ohne Ausbeutung anderer Mitlebewesen durch sein Leben zu gehen. Aber der Wunsch danach, das zu minimieren, ist ja schon mal ein hehres Ziel. Ich hab in Gedanken auch, weißt du, da kommt, wenn ich solche Diskussionen führe, kommt auch immer, wenn ich ja mal so mit dem Christ irgendwie was zu tun habe, dann kommt, egal ob der gläubig ist oder nicht, kommt das Zitat, er macht euch die Erde untertan. Das hat doch der liebe Gott schon gesagt, ne? Und dann sage ich immer, ja, aber was bedeutet das denn eigentlich? Wenn ich mir die Erde untertan mache, dann bedeutet das, dass ich die Verantwortung habe.
Ja.
Und wenn ich die Verantwortung habe, dann bedeutet das, dass ich die Verantwortung dafür habe, dass es möglichst allen gut geht.
Ja.
Also das bedeutet ja, Herr von etwas zu sein. Das bedeutet gleichzeitig zu dienen. Das bedeutet nicht auszubeuten. Also ich glaube, dass das eins der meist missinterpretiertesten Zitate ist, die immer mal wieder gerne in dem Zusammenhang fallen und die meiner Meinung nach völlig falsch ausgelegt werden, wenn sie denn jemals so gesagt wurden, mutmaßlich, in der christlichen Geschichte, dann war das so, wie es die meisten auslegen, meiner Meinung nach nicht gemeint gewesen.
Ja, total. Ja, und also eben dieser positive Nebeneffekt, ne, beim Reduzieren von tierischen Produkten, dass da die Chance schon ziemlich gut steht bei dem aktuellen Produktionsmodell, dass wir der Umwelt auf ganz vielen Ebenen was Gutes tun, ne, den Methanausstoß, die großen Fabriken, die wahnsinnig viel Strom brauchen, der immense Energieaufwand, um die Tiere überhaupt groß zu züchten, die ganzen Zoonosen, viele von den krassen Viren und Krankheiten, die über viel zu nahen Kontakt zu vielen Tieren entstehen, die dann überspringen. Also es gibt neben der einfachen Liebe und dem keine Tiere töten wollen und auch keine Tiere in unwürdigen Bedingungen halten wollen, einfach noch ganz viele andere Argumente und ganz viele schöne weitere Effekte, die ich gerne mitnehme, wenn ich wenn ich vegan unterwegs bin. So. Und das ist einfach. Und es fühlt sich für mich einfach extrem stimmig und gut an. So seit Tag 1 vegetarisch vor 19 Jahren oder so. Und dann seit Tag 1 vegan vor, weiß ich, 7 Jahren oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau. Fühlt sich einfach mega gut an und mega richtig an, Teil des Teams zu sein, als Earthling mich zu verstehen, als Erdenbewohner mit vielen anderen Erdenbewohnern, der sich einfach verbunden fühlt und das nicht ausnutzen will, sich nicht darüber stellen will. Und ich glaube, und das ist vielleicht auch nochmal eine große Klammer auch zu unserer sonstigen Arbeit und auch zu den Themen, die wir sonst besprechen. Ich glaube, je mehr Bewusstseinsarbeit wir machen, je mehr wir im Kontakt mit unseren Gefühlen kommen, je weniger wir irgendwelche damit beschäftigt sind, irgendwas zu maximieren, zu skalieren, irgendwo hinterher zu rennen. Ich glaube, dass generell, dass wir so mit den Tieren umgehen, nur deswegen geht, weil so viele Menschen das Gefühl haben, ah, ich brauche immer mehr und mehr und mehr und wir müssen es noch mehr effizienter machen, es muss noch größer werden, wir müssen unsere Konkurrenten ausstechen und es gar nicht mehr um die Sache an sich geht, irgendwie im Einklang mit der Natur zu sein. Und dass, wenn wir aber diese Verbindung wiederherstellen durch die Arbeit, die wir machen in unseren Retreats und Seminaren, aber auch die Themen, über die wir hier im Podcast sprechen, über die wir schreiben, wir Autoren, ne? Alex, du bist dran.
Und soll ich dir was sagen? Hä? Ich habe heute angefangen.
Nein!
Ich habe heute angefangen.
Geil, Mann. Nice, da müssen wir uns in Ruhe nochmal drüber unterhalten. Die Themen, über die wir schreiben, dass mehr und mehr diese Rührung, diese Verbindung zulassen, das unterstützen, die Liebe allgemein, ne? Deswegen Tierliebe könnte man auch Tier in Klammer davor setzen, weil es auch einfach allgemein um die Liebe in dem Podcast geht. Und das, glaube ich, unser Grundzustand Liebe ist, das habe ich eben bei Schopenhauer auch schon mal gesagt. Und dass wir die oft verdeckt haben durch Mindfuck, durch Gedanken, durch ungütige Gedanken uns gegenüber, anderen gegenüber. Wir sind so viel beschäftigt mit irgendwelchen komischen Dingen kontrollieren und mit so unnötigen Sachen, dass so diese Liebe dann verschüttet ist und wir gar keinen Platz haben, gar keinen Raum haben in unserem Leben für die Liebe. Und übrigens an der Stelle auch nochmal gesagt, ich verurteile am allerwenigsten Menschen, die alleinerziehende Mütter, die zwei Jobs haben und ihre Kinder irgendwie durchbringen müssen, dass die sich nicht vegan ernährt oder dafür Ressourcen über hat, kann ich zu 100% nachvollziehen, dass das auch ein bisschen ein Schichtthema ist, ein Bildungsthema, aber auch ein, wie viel Zeit habe ich überhaupt mir darüber nachzudenken, wie viel Zeit habe ich, sowas zu machen,
ja.
Muss auch total gesehen werden. Und wenn das sogar günstiger ist und ich mich informieren muss erstmal, wie koche ich denn was und ich habe es anders gelernt, verstehe ich, dass dann gewisse Menschen da einen anderen Zugang haben. Und auch das ist ja auch Teil wieder meiner Liebe, auch denen gegenüber Verständnis aufzubringen. Und ich glaube, darum geht es irgendwie. Und wenn wir da anfangen, dann wird auch, glaube ich, die Tierliebe automatisch stärker, weil wir uns einfach verbundener fühlen mit allen menschlichen Tieren, aber eben auch mit anderen Tieren, einfach weil die Liebe mehr durchkommt, die nicht mehr so verdeckt ist durch ganz viele unreflektierte und anstrengende Gedanken.
Generell Verbindung zu allen Lebewesen, Pflanzen eingeschlossen, ne?
Ja.
Bäume, alles was lebt, alles was Ausdruck des Lebens ist, was in Existenz getreten ist und uns miteinander verbindet. Ich würde dir gerne noch mal einen Kommentar von der lieben Fox Devil 2 rausnehmen, ja, weil sie auch einen guten Punkt da sagt. Kühe, die auf der Wiese stehen, sind sogar wahre Umwelthelden, da sie die Biodiversität der Graslandschaften positiv beeinflussen. Die Massentierhaltung macht das Ganze erst zum Problem für die Umwelt. Das ist übrigens ja auch ein Argument von vielen Fleischliebhabern, dass sie sagen, ja, wir sorgen ja dafür, dass diese Rassen, diese Rinder überhaupt noch, wenn wir die nicht essen würden, würde es die ja gar nicht geben. Mhm. Das ist übrigens hier ein guter Punkt, gerade auch in der regenerativen Landwirtschaft, das ja allmählich ein Thema wird, wo Rinder gezielt eben auf verschiedenen Quadranten grasen und somit genau das machen, was sie in ihrem Kommentar gesagt hat, nämlich die Biodiversität fördern. Und dann haben die natürlich eine Daseinsberechtigung, weil sie eben auch sozusagen arbeiten, indem sie auf der Wiese stehen und fressen. Und das würde das Argument entkräften, dass sie nur existieren, weil wir sie am Ende essen.
Ja, und selbst dann kann man ja noch überlegen, dass wenn die dann sterben oder, ne, also, dass man die dann verwertet und isst, so, theoretisch, wenn das machbar ist, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Man muss
das
auch
das
nicht
Thema hatten Olli und Jan neulich auch mal in ihrem Podcast, wo sie gesagt haben, was ist mit alter Kuh? Also wenn man eine Kuh hält und die dann irgendwann an Altersschwäche stirbt, ob man das Fleisch dann essen darf und wie das dann wohl schmeckt. Alte Kuh,
war sehr Kuh. Witzig. Genau, und ich finde, da darf man ruhig in ganz vielen Ecken denken. Ne? Also so, wenn man irgendwie, aber Stand jetzt ist es halt alles Utopie. So, das ist ja vielleicht schön, dass vielleicht gibt es irgendeine Art, Kühe richtig toll zu halten und am Ende dann auch das Fleisch zu essen. Aber das sind nicht 73 Milliarden Landtiere pro Jahr. Ja. Das ist nicht die Massentierhaltung. Also das ist eine ganz andere Welt. Da kann man sich auch Gedanken drüber machen wegen mir. Aber erstmal ist das Hauptproblem oder das große Ziel einfach, die Tierausbeutung radikal zu verringern. Das bedeutet auch, Zoos nicht zu unterstützen. Das bedeutet auch, ja, also bedeutet alle verschiedenen Formen der Tierausbeutung, Pelze natürlich, offensichtlich Leder, all das nicht zu unterstützen, auch aktivistisch aktiv zu sein, wo man das irgendwie kann. Aber die einfachste Form ist halt einfach, das zu boykottieren und die Nachfrage nach Alternativen anzuheben. Das ist doch, ist einfach schön und kultiviert dann auf der anderen Ebene eben auch wieder die Verbindung mit allem. Und es ist wahnsinnig lecker. Das muss man, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr so viel betonen, weil das immer mehr Menschen checken. Aber auch bei mir auf Retreats, wenn da manchmal Allesfresser und Fleischfresser sind, die dann eine Woche sich vegan ernähren und dann ganz positiv überrascht sind, wenn die Maxine da zaubert, wie lecker das ist und wie schön das ist und was für ein tolles Körpergefühl sie dadurch auch haben.
Wie oft man dann den Satz hört, das hätte ich mir nie vorstellen können. Ne? Mhm, ja. Das hätte ich mir nie vorstellen können, ist ein ganz oft gesagter Satz. Zum Abschluss vielleicht noch eine kleine Story, wo ich auch das Gefühl habe, dass ich mich einfach aus Tierliebe heraus irrational verhalte. Aber trotzdem irgendwie auch, kann glaube ich jeder nachvollziehen, das ist, wenn unsere Vögel hier, du hast das schon am Anfang gesagt, wir haben hier so eine Art Altersgnadenhof-Auffangstation für abgegebene oder für Tierheimvögel. Und wenn dann einer krank wird und dann geht's los, ne? Dann gehst du zum Tierarzt, zum vogelkundigen Tierarzt musst du dann gehen mit Vögeln, das kann auch nicht jeder Tierarzt. Die sind dann auf Vögel und Reptilien spezialisiert. Da musst du schon mal ein Stück fahren und wenn der da nicht helfen kann, dann gibt's noch eine Spezialklinik in Karlsruhe und in Gießen gibt's noch eine gute Klinik. Und wenn es dann ganz hart wird, dann nimmst du diesen Vogel und fährst dann bis nach Karlsruhe oder nach Gießen.
Was, wie weit ist?
Das eine ist eine gute Stunde und das andere ist eine Stunde 15. Einfache Fahrt.
Ja.
Plus dann natürlich die Untersuchungskosten, plus die Medikamente. Da bist du locker mit ein paar hundert Euro dabei. Und das ist natürlich völlig irrational, wenn du dir vorstellst, du tust es natürlich aus Liebe. Wir haben ja hier, also das ist ja was wir vielleicht auch noch gar nicht gesagt haben, haben wir am Anfang so ein bisschen angerissen, aber Tiere einer Art, wenn du die eine Zeit lang beobachtest, stellst du bei jedem Einzelnen individuelle Charakterzüge fest. Ja. Und kannst schon voraussagen, wie die sich in gewissen Situationen verhalten, weil sie eben so und so gestrickt sind. Und das macht sie natürlich dann noch menschlicher, als wenn du sie jetzt nur einmal so als Schwarm siehst, weil du sie als Individuen wahrnimmst und weil die natürlich dann auch Namen haben und so weiter. Und die wachsen einem so verdammt ans Herz. Also bist du auch bereit, diese Fahrt zu machen und dieses Geld auszugeben. Was ich damit meine ist, das ist schon irrational, weil wenn ich so eine Behandlung, die jetzt 300-400 Euro kostet und die dem Kleinen dann das Leben rettet, wenn ich jetzt ganz rational denken würde und würde sagen, ich nehme die 400 Euro und spende sie dem NABU Wildschutzvogelprogramm, damit die alles dafür tun, dass die nicht wieder, wenn die über die Berge fliegen, abgeschossen werden von irgendwelchen Vollidioten, sondern dass da mehr Guards stehen und die beschützen bei ihren Zügen und so weiter. Da könntest du natürlich viel, viel, viel mehr Vögel retten und und das machst du dann in dem Moment halt auch nicht, ja. In den Kleinen pulverst du alles rein, damit der es irgendwie überlebt.
Ja.
Manchmal mit gutem Ende, manchmal mit weniger gutem Ende. Das ist halt auch irgendwie Tierliebe. Und das, ich finde, das macht uns Menschen auch wieder so, auch auf eine wirde Art liebenswert, weil das so verrückt ist. Das meine ich auch. Es ist auch nicht einfach, Mensch zu sein. Das ist schon verrückt irgendwie, ne?
Ja, und gleichzeitig ist natürlich das Gleiche, dass wir Menschen aus unserer Familie ja auch ganz anders behandeln als halt den Nachbarn so und dann nochmal den Nachbarn daneben nochmal wieder anders.
Ist oder natürlich dann Menschen der Anspruch, aus einem ganz anderen Land und
ja,
so weiter.
Genau, und es ist natürlich, je mehr du verbunden bist, desto weniger Unterschied machst du vielleicht und bist auch bereit und hast halt weniger Rassismen und Fremdenhass in dir drin, auch wenn das irgendwie unterbewusst irgendwo bei fast jedem irgendwo auf die eine oder andere Art verankert ist, aber du kannst es halt vielleicht mehr und mehr reflektieren und loslassen. Und trotzdem würdest du halt für Jolli so nochmal ganz andere Geldbeträge ausgeben und Mühen auf dich nehmen als für irgendeine random fremde Frau, die im Internet sagt, ich brauche jetzt die Hilfe. So, das ist ja auch irgendwie normal, dass es dann auch verschiedene, bei aller Verbundenheit, verschiedene Ebenen der Liebe gibt und damit auch verschiedene Opfer, die wir bereit sind zu bringen.
Normal, aber trotzdem auf eine interessante Art und Weise auch irrational. Ja, ist so.
So,
ja. Ey, ich spiele uns noch was Schönes zum Abschied, oder?
Mach das.
Ja. Ja, da sind wir doch ohne Tränen durch die Folge gekommen. Bin ich froh.
Ja.
Ist schon ein sehr emotionales Thema, finde ich. Ja.
Total.
Danke fürs Dabeisein, ihr Lieben. Danke für eure Einwürfe, für eure Gedanken. Wie immer, nächsten Montag als Podcast. Wer uns live sehen will, 1.2. Juni.
Juno.
In Stuttgart. 31.10. in Mainz. Galli-Theater, gleich mit Proben live. Podcast, geil. Lesung, Lyrik, Rap. Freestyle, Experimente, Meditation, Verbindung.
Ja, richtig geil. Ich habe übrigens beim Retreat letzte Woche habe ich auch drei, also viele von denen haben, glaube ich, den Podcast gehört, aber auch drei, die, glaube ich, sogar über den Podcast, also richtige Gleichmut-Probis, die da waren.
Schön.
Also liebe Grüße, wenn ihr den Podcast hier hört. War fabelhaft mit euch. Sehen wir auch bei unseren Live-Events, ja. Aber gute Menschen hören das hier. Liebenswerte Tiere hören uns zu.
Sommer Soul mit mir und genannter Maxine. Der Esel nennt sich immer zuerst mit Maxine, die heute schon gefallen ist, die wunderbare Zauberfee, was vegane und pflanzenbasiertes Essen angeht. Und mir zusammen im Wildland. Datum habe ich gerade nicht im Kopf, check mal aus, alexander-metzer.com. Unsere Links findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Dann würde es mich freuen, den einen oder anderen von euch auf dem Seminar zu sehen. Da lernen wir nämlich das Kochen, das Vegane, da freue ich mich besonders drauf und kombiniert mit meinen Inhalten. Summer Soul mit Maxine geil. Und mir. Yes.
Mega.
Alright.
Adios.
Hab ich gar nicht mehr in mein Mikrofon reingesprochen. Played. Naja. Ja. Also, habt noch einen schönen Abend. Bis
Tschüss,
bald.
Tschüss, auf Wiedersehen.
Adios.
Ciao.